Ja, wie vorher schon angeklungen, wird die Predigt heute zur Jahreslosung gehen und Jens Neuser wird uns Predigt halten und seine Gedanken weitergeben. Ich lese zunächst den Predigttext aus Markus 6, die Verse 45 bis 52. Jesus kommt zu seinen Jüngern auf dem Meer. Und alsbald trieb er seine Jünger in das Boot zu steigen und vor ihm hinüberzufahren nach Bethsaida, bis er das Volk gehen ließe. Und als er sich von ihnen getrennt hatte, ging er hin auf einen Berg, um zu beten. Und am Abend war das Boot mitten auf dem Meer und er war an Land allein. Und er sah, dass sie sich ablagten beim Rudern, denn der Wind stand ihnen entgegen. Da kam er um die vierte Nachtwache zu ihnen und wandelte auf dem Meer und wollte an ihnen vorübergehen. Als sie ihn aber auf dem Meer wandeln sahen, meinten sie, es wäre ein Gespenst und schrien. Denn sie sahen ihn alle und erschraken. Aber sogleich redete er mit ihnen und sprach zu ihnen, seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Und er stieg zu ihnen ins Boot und der Wind legte sich. Und sie entsetzten sich über die Maßen, denn sie waren um nichts verständiger geworden angesichts der Brote, sondern ihr Herz war erstarrt.
Jesus Christus, hab herzlichen Dank dafür, dass du heute mitten unter uns bist. Danke für dieses große Vorrecht. Danke, dass du zu uns reden möchtest. Und ich möchte dich bitten, dass wir unsere Ohren weit aufmachen und dass unser Herz dein Wort gut aufnehmen kann, damit gute Frucht daraus entsteht. Danke, Herr. Amen. Den Predigttext haben wir schon gehört. Wir können ihn gerade noch mal an die Wand projizieren. Ich würde sagen, ein typischer Tag im Leben der Jünger. Sie kommen gerade von einem Wunder, der Brotvermehrung, der Speisung der 5000. Und jetzt gibt es einen neuen Auftrag und sie laufen los. Gut, sie rudern los. Dann plötzlich ändert sich die Stimmung. Wind kommt auf, die Wellen schlagen hoch, Sturm. Die Jünger rudern und kommen nicht mehr wirklich vorwärts. Vielleicht geraten sie sogar in Seenot. Aber dann, glücklicherweise, kommt Jesus, beruhigt das Meer, stillt alles, alles wird gut, alles wird ruhig. So kennen wir unseren Jesus und so lieben wir ihn. Und wir könnten diesen Text schnell zur Seite legen, vielleicht mit etwas Wehmut, dass Jesus in unserem eigenen Leben nicht alles immer so glatt laufen lässt. Schauen wir uns den Text aber etwas genauer an, dann ergeben sich doch einige irritierende Punkte. Es fängt an damit, steht da, Jesus trieb seine Jünger in das Boot zu steigen. Er drängte sie. Er zwang sie förmlich, auf den See hinauszufahren. Hat er denn nicht gewusst, was den Jüngern begegnen würde? Oder kann es am Ende sogar sein, dass Jesus seine Jünger in Wind und Wellen schickt? Kann es sein, dass Jesus mich in Wind und Wellen schickt? Und dann heißt es, Jesus sah, als er auf dem Berg war, wie sich seine Jünger abplagten beim Rudern. Warum hat er denn nicht direkt mit dem Finger geschnippt und die See beruhigt? Wir haben doch die Worte des Hauptmanns von Kapernaum im Ohr, der gesagt hat, Herr, es ist gar nicht erforderlich, dass du bis zu mir kommst. Sprich nur ein Wort auf die Entfernung und alles wird gut. Kann es sein, dass Jesus seine Jünger in Not sieht und nicht eingreift? Und dann heißt es weiter, Jesus kam um die vierte Nachtwache. Die Römer kannten vier Nachtwachen. Jede Nachtwache dauerte 3 Stunden. Und die erste Nachtwache war die Abendzeit. Die Zeit, als das Boot mitten auf dem See war und in Not geriet. Wenn Jesus um die vierte Nachtwache kam, dann vergingen dazwischen mindestens mal 6 bis 9 Stunden, vielleicht sogar 12. Das ist eine lange Zeit, wenn man auf dem Meer gegen den Wind rudert. Kann es sein, dass Jesus sich viel Zeit lässt, bis er eingreift? Und als wenn es noch nicht genug wäre, heißt es weiter, Jesus wandelte auf dem Meer und wollte an dem Boot vorbeigehen. Er hatte überhaupt gar nicht vor, die Situation zu bereinigen. Er kam, um vorbeizugehen. Kann es sein, dass Jesus an der Not seiner Jünger vorbeigeht? Ich möchte den Text als Illustration nutzen, um einige prinzipielle Gedanken zur Nachfolge, zur Jüngerschaft, zum neuen Herzen zu äußern, gerade auch in stürmischen Zeiten. Und mir sind drei Charaktereigenschaften Gottes dabei sehr wichtig, über die ich sprechen möchte. Erstens, unser Gott ist ein eifersüchtiger Gott. Zweitens, unser Gott ist ein verändernder Gott. Und drittens, unser Gott ist ein erbarmender Gott. Beginnen wir mit dem eifersüchtigen Gott. Die Eifersucht Gottes erschließt sich nicht direkt aus diesem Text. Und trotzdem halte ich sie für ganz wesentlich, um zu verstehen, was hier eigentlich passiert. Vielleicht ist auch Eifersucht keine Charaktereigenschaft, die wir so unmittelbar mit Gott in Verbindung bringen würden. Und doch sagt Gott selber an ganz exponierter Stelle, dass er eifersüchtig ist. Als die Vertragsgrundlagen des Bündnisses zwischen ihm und seinem auserwählten Volk in Stein gemeißelt werden, als er die 10 Gebote erlässt, da steht diese Aussage ganz oben wie eine Präambel, die das ganze Vertragswerk umfasst. Gott sagt, nächste Folie, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt hab. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Du sollst dir noch nicht mal ein Bild machen oder irgendetwas, was meine Stelle einnehmen könnte. Denn ich bin ein eifersüchtiger Gott. Ich bin so rasend vor Eifersucht, dass ich ein Vergehen gegen dieses Gebot über Generationen verfolge. Unser Gott, ein eifersüchtiger Gott. Und etwas später, nächste Folie, müssen die Tafeln neu gemacht werden. Warum? Weil das Volk Israel, schon bevor sie überhaupt das Vertragswerk in der Hand hatten, schon genau gegen dieses Gebot verstoßen hatten und ein goldenes Kalb anbeteten. Und da sagt Gott, wirf dich vor keinem anderen Gott anbetend nieder, denn der Herr hat den Namen der Eifersüchtige. Ein eifersüchtiger Gott ist er. Sozusagen, er heißt nicht nur eifersüchtig, er ist es auch. Dass Gott sich selber mit diesem Namen vorstellt, deutet darauf hin, dass es sich hier nicht um eine kurze Gefühlsaufwallung Gottes handelt, sondern es ist eine Charaktereigenschaft. Gott ist ein eifersüchtiger Gott. Und das zieht sich eigentlich durch die ganze Bibel. Besonders stark wird es im Buch Hosea, wo Gott verglichen wird mit einem Mann, der seine Frau über alles liebt und dann voller Eifersucht und Liebeskummer, der liebeskrank mit ansehen muss, wie seine Frau immer wieder anderen Männern folgt. Wir haben einen eifersüchtigen Gott. Gott duldet es nicht. Er erträgt es nicht, wenn er nicht unser einziger Gott ist. Und dabei geht es weniger darum, dass wir zu anderen Gottheiten Gebete murmeln oder Opfertiere schlachten, sondern die Frage, wer ist mein Gott, entscheidet sich ganz einfach daran, wer hat das Recht, über mein Leben zu bestimmen? Wem gehorche ich? Wer ist mein Herr? Diese Frage, wer ist der Herr meines Lebens, war schon immer entscheidend für die Beziehung zwischen Mensch und Gott. Das fängt im Paradies an, beim Sündenfall. Was ist eigentlich verkehrt daran, dass Adam und Eva vom Baum der Erkenntnis essen? Erkenntnis ist doch etwas Gutes. Naja, zum einen haben sie damit gegen ein direktes Gebot von Gott verstoßen, der gesagt hat, ihr sollt davon nicht essen. Okay. Aber zusätzlich bringen sie damit zum Ausdruck, wir wollen selber entscheiden können, was gut ist und was böse ist. Wir wollen diese Erkenntnis selber haben. Ich weiß schon, was für mich gut ist. Ich bestimme über mein Leben selber. Und damit nehmen sie die Rolle ein, die eigentlich nur Gott zusteht. Die Schlange hatte recht, als sie sagte, ihr werdet sein wie Gott. Genau darum geht es. Wer bestimmt über mein Leben? Wer sagt mir, was gut ist und was böse? Wenn wir das selber entscheiden, setzen wir uns an Gottes Stelle. Wir sind unser eigener Gott. Und Gott ist eifersüchtig. Gottes Herrschaftsanspruch über unser Leben zu missachten, ist die eigentliche Sünde, ist die eigentliche Trennung von Gott. Sünde ist nicht in erster Linie das, was wir tun, das kommt dann, sondern Sünde entscheidet sich darüber, Wer bestimmt über unser Leben? Theoretisch, vom Grundsatz her, aber auch ganz praktisch. Jesus sagt in Johannes 16, Vers 9, das ist die Sünde, dass sie nicht an mich glauben. Das ist die Sünde, dass sie nicht glauben, dass ich Gottes Sohn bin, dass ich das Recht habe, über ihr Leben zu bestimmen, dass sie meinen Herrschaftsanspruch über ihr Leben nicht akzeptieren. Gottes Anspruch auf unser Leben ist umfassend und absolut. Er erträgt es nicht, wenn es noch anderes gibt, was uns bestimmt. Und das zieht sich durch die ganze Bibel. Mose erklärt es dem Volk Israel, als er nochmal die ganzen Gesetze vorliest. Er sagt, höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Gottes Anspruch auf unser Leben ist umfassend und absolut. Er möchte uns quasi mit Haut und Haaren, vom Scheitel bis zur Sohle. Er möchte, dass wir auch mit dem letzten Prozent unserer Persönlichkeit ihm folgen und uns ihm unterordnen. Und Jesus redet nicht anders. Das Himmelreich gleicht einem Kaufmann, der gute Perlen sucht. Und als er eine kostbare Perle fand, ging er hin und verkaufte alles, alles, was er hatte, und kaufte sie. Ein kompletter Tausch. Beim reichen Jüngling, verkaufe alles, was du hast, und folge mir nach. Oder wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. 100%. Wer seine Hand an den Pflug legt und schaut zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. 100%. Vollständige Herrschaft, ungeteilte Aufmerksamkeit. Das Gefühl, das Gott hat, wenn er unsere Halbherzigkeit sieht, wird in der Offenbarung nochmal sehr drastisch vor Augen geführt, im Sendschreiben an die Gemeinde in Laodicea. Dort sagt Gott, ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist. Ach, wenn du wenigstens kalt oder warm wärst, weil du aber lau bist und weder warm noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Gott erträgt es nicht. Gott erträgt unser Lausein, unsere Halbherzigkeit nicht. Er möchte uns zu 100%. Und so wie der gute Hirte die 99 Schafe im Stall stehen lässt und losgeht, um das eine Schaf zu finden, so sagt er auch bei uns, 99% bist du bei mir, prima, wo ist das letzte Prozent? Dieser Herrschaftsanspruch Gottes und unsere 100%ige Nachfolge ist die Grundlage unserer Beziehung zu Gott. Das ist das, was wir Bekehrung nennen. Das ist das, dass wir sagen, du, Herr Jesus, sollst unser Herr sein. Ich möchte ab jetzt dir nachfolgen. Du bist der Herrscher über mein Leben. Ich will nicht mehr selber bestimmen, was gut ist und was böse, sondern ich will mich deinen Maßstäben, deinem Willen unterordnen. Und das bedeutet natürlich auch ganz praktisch, dass Jesus seine Jünger sehr wohl in Wind und Wellen schicken darf. Das Lippenbekenntnis, ich will Jesus nachfolgen, ist wertlos, wenn wir es nicht auch tun. Jesus sagt sogar in Matthäus 7, Vers 21, nicht alle, die mich Herr nennen, werden in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun, meines Vaters im Himmel. Gott ist eifersüchtig. Gott erträgt es nicht, dass wir ihn nicht vollständig über unser Leben verfügen lassen, dass wir halbherzig sind, dass wir immer wieder selber unsere Maßstäbe festlegen, unsere Ziele verfolgen, dass wir selbst entscheiden, was gut ist für unser Leben und was böse. Oder dass wir andere entscheiden lassen. So als hätte es diese Lebensübergabe, diese Bekehrung, diese 180-Grad-Drehung gar nicht gegeben. Die Bibel nennt das den alten Menschen. Und weil Gott uns, wohlgemerkt seine Jünger, unsere Halbherzigkeit nicht erträgt, gibt es eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Er kann sich von uns abwenden oder er kann versuchen, uns zu verändern. Und damit sind wir bei der zweiten Charaktereigenschaft Gottes. Gott ist ein verändernder Gott. Ein Schlüsselvers in diesem Zusammenhang, neue Folie bitte, ist sicherlich Römer 12, Vers 2. Stellt euch nicht dieser Welt gleich, in Klammern, so als hätte es eure Bekehrung gar nicht gegeben, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, durch Erneuerung eurer Art zu denken, eures Wesens, durch Erneuerung eures Herzens, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Auch hier geht es wieder um Erkenntnis des Guten und des Bösen. Nur, dass es diesmal nicht darum geht, dass ich selber erkenne, was gut ist, sondern dass ich Gottes Willen erkenne, was gut ist. Und damit geht es eigentlich um die Wiederherstellung des Zustandes vor dem Sündenfall, als die Beziehung zwischen Mensch und Gott noch in Ordnung war, als Gott gesagt hat, das ist gut, das sollt ihr tun, und der Mensch gesagt hat, und ich folge dir. Die Bibel sagt in Römer 12, dafür braucht es eine Veränderung. Das ist nicht natürlich. Und wenn wir in unser Leben schauen, sehen wir das. Es ist viel alter Mensch da. Der Begriff, der in Römer 12, Vers 2 für ändert euch verwendet wird, ist im Deutschen aus der Biologie bekannt. Metamorphose. Das ist die Verwandlung von der Raupe in den Schmetterling. Und daran wird deutlich, es geht um eine komplette Veränderung. Es geht nicht darum, sich ein bisschen aufzuhübschen oder aufzubrezeln, sondern es geht wirklich darum, sich komplett zu verwandeln, wie aus einer Raupe in einen Schmetterling. Also nicht, sich ein bisschen christlicher zu verhalten, sondern es geht um ein komplett neues Wesen. Es geht um ein neues Herz, wie es in der Jahreslosung heißt. Diese Veränderung, dieser Veränderungsprozess ist quasi der zweite Schritt unserer Nachfolge. Der erste Schritt ist die Bekehrung, die Umwendung, der Herrschaftswechsel, dass wir bereit sind, Jesus zu folgen. Und der zweite Teil der Jüngerschaft ist dieser Verwandlungsprozess, diese komplette Änderung. Wenn der Frosch im Märchen zum Prinz wird, dann ist das eine Metamorphose. Der Prinz ist nicht nur ein geschminkter Frosch, sondern der Prinz ist etwas völlig anderes. Und Gott möchte unsere völlige Verwandlung. Im Griechischen wird für das verändert euch eine passive Form verwendet. Also man könnte auch übersetzen, lasst euch verwandeln. Lasst euch verwandeln. Schauen wir uns unter diesem Gesichtspunkt nochmal die Geschichte der Jünger auf dem See an. Jesus schickt seine Jünger in Wind und Wellen, er lässt sie aber nicht aus den Augen. Er begleitet sie, zunächst von Weitem, dann schaut er sich die Situation von nahem an, ohne sie direkt beenden zu wollen. Und erst als er sieht, dass die Jünger völlig überfordert sind, dass sie erschrecken, als sie ihn sehen, da steigt er ins Boot ein, beruhigt Wind und Wellen und auch die Jünger. Klingt das nicht ganz stark nach einer Trainings- oder Prüfungssituation? Jesu Ziel war offensichtlich nicht, seine Jünger vor Wind und Wellen zu bewahren. Das hätte er ja längst vorher machen können. Sondern es ging darum, ihr Herz zu verändern. Und folgerichtig ist dann auch die Zusammenfassung als letztem Satz, wo es heißt, sie waren um nichts verständiger geworden, ihr Herz war erstarrt. Sie haben sich nicht verändern lassen. Sie hatten die Speisung der 5000 miterlebt, die Vermehrung der Brote. Aber sie waren um nichts verständiger geworden. Kann es also sein, dass Wind und Wellen, dass die Stürme in unserem Leben Teil von Gottes Trainingsprogramm sind, um uns so zu verwandeln, dass wir Gottes Willen erkennen können? Der eifrige Bibelleser wird jetzt vielleicht einwenden, ja, aber müssen uns nicht alle Dinge zum Besten dienen? Soll es uns nicht gut gehen? Kurze Zwischenfrage. Wer bestimmt nochmal, was gut ist? Schauen wir uns den Vers mal an. Römer 8, Vers 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Denn die er ausersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dass sie gleich sein sollten dem Bild seines Sohnes. Also, was ist gut? Paulus sagt, diejenigen, die Gott ausersehen hat, die er herausgerufen hat, Ekklesia, seine Jünger, die hat er dazu bestimmt, dass sie so werden sollen wie Jesus, dass sie Jesus gleich sein sollen. Das griechische Wort hierfür, Symmorph, ist verwandt mit diesem Metamorph, Metamorphose, die wir vorhin hatten, hat den gleichen Wortstamm. Metamorph bedeutet zu einer Form hin, in eine Form hinein, beschreibt die Verwandlung. Und Symmorph heißt, diese Form gleich dieser Form, also diese Form angenommen haben, ist sozusagen das Ziel der Verwandlung. Und dazu dienen alle Dinge. Es geht hier nicht um ein vordergründiges Happy End. Stephanus, wir kennen die Geschichte, wurde gesteinigt. Das ist kein Happy End. Paulus war bis zu seinem Tod in Gefangenschaft. War auch kein Happy End. Und auch das, was er vorher erlebt hat und überlebt hat, die Schiffbrüche, Verfolgungen, Steinigungen, kann man ja nun nicht als Happy Life bezeichnen. Bei Petrus geht man auch davon aus, dass er hingerichtet wurde. Das ist kein Happy End. Aber darum geht es Gott auch nicht. Gott geht es darum, dass wir das Wesen Jesu annehmen. Oder können wir uns wirklich vorstellen, dass es das oberste Ziel Gottes ist, dass wir es uns hier auf der Erde hübsch gemütlich machen können? Dass wir im Studium die nächste Prüfung schaffen, um dann 2 Semester eher fertig zu sein, um ein bisschen höher auf der Karriereleiter einsteigen zu können. Dass wir unseren Traumjob finden, die etwas schönere Wohnung, das Häuschen im Grün, den Wunschpartner, gesunde, wohlerzogene Kinder, dass wir von Krankheit und Tod verschont bleiben, damit wir weiter unser christliches, gemütliches Leben führen können, dass wir zu Ansehen kommen oder Geld oder was auch immer. Stellt euch nicht dieser Welt gleich, sagt Paulus. So, als hätte es eure Bekehrung gar nicht gegeben, als hätte es diesen Herrschaftswechsel gar nicht gegeben. Natürlich, Gott ist unser liebender Vater. Und wenn wir mit weit aufgerissenen Augen vor ihm stehen und sagen, bitte Papa, gib mir das, ich brauche das unbedingt, du hast mich doch lieb, bitte, es geht nicht anders. Natürlich wird Gott uns auch diese Dinge immer mal wieder geben. Aber das kann doch nicht das eigentliche Ziel sein. Wie sollen wir denn uns verändern, wenn wir nicht herausgefordert werden? Wie sollen wir Liebe lernen, wenn wir nicht angefeindet werden? Wie sollen wir Friede lernen, wenn man mit uns nicht streitet? Geduld, wenn wir nicht warten müssen? Treue, wenn wir nicht versucht werden? Sanftmut, wenn wir nicht ungerecht behandelt werden? Ein Körper verharrt so lange in Ruhe oder in gleichförmiger Bewegung, bis auf ihn eine Kraft einwirkt. Die Techniker wissen, wovon ich spreche. Das wusste schon Newton. Nächste Folie. Deswegen kann die Bibel sagen, erachtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung fallt und wisst, dass der Glaube, wenn er bewährt ist, Geduld wirkt. Oder in Römer 5, wir rühmen uns der Bedrängnisse, weil wir wissen, dass Bedrängnisse Geduld bringt. Ohne Bedrängnisse keine Geduld, ohne Stürme keine Veränderung. Was haben wir für Möglichkeiten, um unsere Verwandlung zu unterstützen? Ich glaube, dass wir zunächst einmal akzeptieren müssen, dass Gott zu 100% über unser Leben verfügen will und deswegen eine Verwandlung unserer Persönlichkeit unausweichlich ist. Und deswegen sind die Stürme in unserem Leben auch nicht die Störfeuer, die uns davon abhalten, unser christliches Leben zu führen, sondern Stürme, Krisen und Anfechtungen sind das Wesen der Jüngerschaft, sind Inhalt der Nachfolge. Es ist, glaube ich, völlig normal, wenn wir Mühe haben zu glauben, wenn wir zweifeln oder das Gefühl haben, verzweifeln zu müssen, wenn wir warten müssen, ohne dass sich die Situation ändert, wenn wir Angst haben. Deswegen macht es auch keinen Sinn, diese Krisen für sich behalten zu wollen und zu versuchen, alleine damit klarzukommen. Wir sitzen doch alle im gleichen Boot und rudern doch alle irgendwie durchs Leben. Und wenn der eine müde wird, dann kann der andere doch vielleicht etwas stärker rudern. Das ist das Wesen von christlicher Gemeinschaft. Dafür ist Gemeinde da, dass wir uns gegenseitig tragen und ertragen, ermuntern und ermahnen. Dafür müssen wir offen mit unseren Krisen umgehen. Vielleicht können wir auch beginnen, uns mehr über die wesentlichen Dinge zu unterhalten, wenn wir uns treffen. Stellt euch nicht dieser Welt gleich. Redet nicht so, als hätte es eure Bekehrung überhaupt nicht gegeben. Als würdet ihr selber noch bestimmen, was gut und was wichtig ist. Worüber reden wir? Über das, was uns wichtig ist? Über das, was Gott wichtig ist? Veränderung bedeutet auch meine persönliche Arbeit und Investition. Wie viel Kraft, wie viel Zeit, wie viel Geld investiere ich in die Veränderung meiner Persönlichkeit, die mir jeden Tag vor die Füße fällt und die auch Jesus jeden Tag vor die Füße fällt? Oder verbrauche ich schon all meine Zeit und meine Kraft und mein Geld, um mir eine Altersvorsorge aufzubauen, die ich dann vielleicht irgendwann mal habe, damit ich weiter ruhig und bequem leben kann? Wo liegen meine Prioritäten? Lese ich die Bücher, allen voran die Bibel, um zu lernen, wie ich mich verändern kann? Höre ich die Predigten? Belege ich Seminare? Nutze ich Therapien, professionelle Hilfe? Zum Beispiel durch Seelsorger, Therapeuten, Psychologen? Wenn ich merke, dass ich mit meiner Angst nicht klarkomme? Wenn ich feststelle, dass durch meinen Charakter meine Ehe in die Binsen geht? Paulus sagt, in allem, was uns bedrängt, in Trübsal, Angst, Verfolgung, Hunger, Blöße, Gefahr, Gewalt, überwinden wir weit, sind wir Supersieger. Aber siegen bedeutet eben am Anfang erstmal kämpfen. Es geht doch hier um nichts weniger, als dass unser Leben gelingt, in Gottes Augen. Und das darf doch ernsthaft betrieben werden. Vielleicht können sich auch unsere Gebete ändern. Als der ersten Gemeinde untersagt wurde, öffentlich zu predigen, hat die Gemeinde nicht gebetet, bitte Herr, sorge dafür, dass das Verbot wieder aufgehoben wird. Sie hat auch nicht gebetet, schenke uns einen neuen Bürgermeister, der das nicht so schlimm sieht. Nächste Folie mal bitte. Die Gemeinde betet in Apostelgeschichte 4, Vers 29, höre nun, Herr, wie sie uns drohen, in Klammern, wir haben Angst, und hilf uns als deinen Dienern furchtlos und unerschrocken deine Botschaft zu verkünden, in Klammern, ändere uns, hilf uns, verändere uns, nicht die Situation. Natürlich ist es sehr menschlich, dafür zu beten, dass Wind und Wellen sich legen, dass alles glatt wird. Selbst Jesus hat so gebetet im Garten Gethsemane. Herr, wenn es, Vater im Himmel, wenn es irgendwie möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorbeigehen. Gott, der Vater, hat diese Bitte Jesu nicht erhört. Meines Wissens die einzige, die er nicht erhört hat. Weil es eben nicht darum geht, dass unser menschlicher Wille geschieht, sondern weil es darum geht, dass Gottes Wille geschieht. Vielleicht können wir lernen, so zu beten, wie die erste Gemeinde. Herr, verändere mich. Herr, was kann ich lernen? Herr, hilf mir, dass ich durchhalte. Bewahre mich in dieser Situation, nicht unbedingt vor dieser Situation. Das Leben ist kein Ponyhof und das, was uns begegnet, kein Kinderspiel. Veränderung ist unbequem und tut weh. Manchmal kostet die Nachfolge einen sehr hohen Preis. Gott hat von seiner Seite aus den hohen Preis bezahlt. Dann ist es das doch wert, dass wir ernsthaft uns um Veränderung bemühen, ernsthaft die Veränderung zulassen. Vielleicht hat jetzt der eine oder andere den Eindruck, puh, was für ein hartes Training, was für ein harter Trainer. Das Bild von der Nachfolge wäre nicht komplett ohne die dritte Charaktereigenschaft Gottes. Unser Gott ist ein erbarmender Gott. Können wir uns wirklich vorstellen, dass Jesus seine Jünger in Wind und Wellen schickt und dann sagt, ich bin mal auf dem Berg und habe eine nette Anbetungszeit mit meinem Vater? Wird er nicht innerlich mitkämpfen und für seine Jünger beten, so wie er es zu Petrus gesagt hat, ich habe für dich gebeten, dass dein Glauben nicht aufhört, als der Satan versucht hat, dich zu sieben wie Weizen, als er dich mal so richtig durchgeschüttelt hat, um zu sehen, was übrig bleibt? Oder im hohepriesterlichen Gebet, wo Jesus so wichtig ist, dass er sagt, sie sind alle dabei geblieben, ich habe keinen verloren, es ist keiner auf der Strecke geblieben. Ich bitte dich nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, aber ich bitte dich, dass du sie in der Welt bewahrst vor dem Bösen. Jesus behält seine Jünger doch im Auge. Und als Jesus kommt, da kommt er doch nicht, um seine Jünger zu erschrecken. Da kommt er doch, um zu zeigen, ich bin bei euch alle Tage, auch wenn eure Welt zusammenbricht. Und um sie anzufeuern, haltet durch, ihr schafft das. Im Hebräer 12 wird das Bild beschrieben von einer Wolke von Zeugen, quasi eine Traube von Gläubigen, die schon bei Jesus sind, die zusammen mit Jesus dem Gläubigen zurufen, du schaffst es, halte durch, wirf dein Vertrauen nicht weg, mach weiter, es lohnt sich. Und als Jesus an dem Boot vorbeigeht, da doch nicht, um die Jünger links liegen zu lassen, sondern um zu sagen, ich gehe voran, mir nach, hier geht's lang. Das ist der nächste Schritt. Und manchmal sieht Jesus, dass wir nicht mehr können, dass wir nichts verstanden haben, vielleicht auch, dass wir uns nicht verändern wollen. Und dann kann es sein, dass Jesus unser Training abbricht, wie in der Geschichte, dass der Sturm gestillt wird, alles ruhig wird. Nächste Folie. Im Korinther steht, Gott ist treu, der uns nicht versuchen lässt über unsere Kraft, sondern macht, dass die Versuchung so ein Ende nimmt, dass wir es ertragen können. In Klammern, selbst wenn wir unser Leben dabei verlieren. Es ist ein gruseliger Gedanke, dass vielleicht manches, was wir als Gebetserhörung preisen, eigentlich ein Trainingsabbruch ist, weil wir uns nicht verändern wollen. Gott ist ein erbarmender Gott, der immer zu uns hält, ein treuer Gott und ein mitleidender Gott, der sich nicht zu schade ist, in Wind und Wellen zu kommen und mit uns zusammen durch Wind und Wellen zu gehen. Ich weiß nicht, wo du gerade in deinem Leben bist. Vielleicht hast du das Gefühl, so durch Wind und Wellen zu gehen. Dann möchte ich dir sagen, gib nicht auf. Jesus sieht dich. Er lässt dich nicht allein. Er hat einen Plan für dich. Du darfst dich verändern. Schau auf Jesus. Geh den nächsten Schritt. Gott ist ein erbarmender Gott, der dich nicht im Stich lässt. Vielleicht liegt das neue Jahr aber auch vor dir wie so ein stiller, ruhiger See am Morgen. Und du schickst dich gerade an, rauszurudern, um dieses Jahr so ein paar richtig dicke Fische zu fangen. Wundere dich nicht, wenn Wind aufkommt und du in hohe Wellen gerätst. Nimm die Herausforderung an, entzieh dich nicht. Setze alles dran, dich zu verändern. Darum geht es in der Nachfolge. Nicht so sehr um dicke Fische. Die Jahreslosung 2017 lautet, nächste Folie, ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. Wir wünschen uns das neue Herz in Form einer Herztransplantation. Im Augenblick, unter Vollnarkose. Aber was nützt es dem unsportlichen, übergewichtigen, gestressten, kettenrauchenden Herzkranken, wenn er ein neues Herz bekommt und ändert seinen Lebensstil nicht? Wie lange dauert es, bis das neue Herz wieder verkalkt und verfettet ist? Gott schenkt uns das neue Herz meist so, dass er unser altes Herz trainiert, es weichknetet. Und er möchte dazu alles nutzen, was uns in unserem Leben begegnet. 2017 ist wieder eine neue Chance, eine neue Frist, die uns gegeben ist, um uns zu verändern und uns von Gott ein neues Herz schenken zu lassen. Lassen wir die Frist nicht ungenutzt verstreichen. Amen.